Danke, dass Sie das Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS nutzen. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
Heute Morgen, 8 Uhr, mit Daniel Knoll.
Guten Morgen. Zum Abgang von Bundesanwalt Roschacher. Bundesrat Christoph Blocher wird von der Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats kritisiert. Und die GPK will auch untersuchen, ob es tatsächlich ein Komplott zur Absetzung Roschachers gegeben hat. Der Tod von Luciano Pavarotti, der 71-jährige Star-Tenor, starb nach längerer Krankheit in Modena. Weiter dann, kaum veränderte Arbeitslosenzahlen in der Schweiz. Pfarrer Franz Szabo kann in Röschens bleiben und Roger Federer steht am US Open im Halbfinale. Der frühere Bundesanwalt Valentin Roschacher hat unter massivem Druck gekündigt. Das steht im lange erwarteten Untersuchungsbericht der Nationalrätlichen Geschäftsprüfungskommission. Die GPK hat ihren Bericht am Abend im Bundeshaus vorgestellt und sie spart darin nicht mit Kritik an Justizminister Christoph Blocher. Er habe vor Roschachers Rücktritt seine Kompetenzen überschritten und den Gesamtbundesrat umgangen. Gabi Söllerschi berichtet.
Das Vertrauensverhältnis zwischen Justizminister Christoph Blocher und dem früheren Bundesanwalt Valentin Roschacher war gestört, hält die Geschäftsprüfungskommission fest. Doch diese Spannungen rechtfertigten das Vorgehen Blochers nicht, urteilt die Kommission. Der Justizminister erteilte Anfang Juni 2006 dem damaligen Bundesanwalt eine scharfe Rüge, verbunden mit einer Kündigungsandrohung. Roschacher war zuvor in Presseberichten massiv angeschossen worden, auch wegen seiner Amtsführung. Bundesrat Blocher hatte daraufhin eine Untersuchung angeordnet und von Roschacher eine Aussprache verlangt. Dieser war jedoch während Tagen nicht erreichbar. So kam es zur Rüge. Damit habe der Justizminister den Bundesanwalt zum Rücktritt veranlasst, folgert Kommissionsmitglied Lucretia Meyer-Schatz.
Wir stellen fest, dass Bundesanwalt Roschacher unter massivem Druck seine Kündigung eingereicht hat.
Nicht ohne zuvor eine Abgangsentschädigung auszuhandeln. Die Kommission sieht darin einen zweifachen Verstoß. Erstens habe Bundesrat Blocher die Entschädigung ohne gesetzliche Grundlage ausbezahlt. Zweitens hätte der Gesamtbundesrat Roschachers Rücktritt absegnen müssen. Indem der Justizminister die Sache alleine durchsetzte, habe er seine Kompetenzen überschritten. Allerdings wird im Bericht auch die Regierung als Ganzes getadelt. Sie habe das Dossier zu wenig an die Hand genommen. Der Kritik nicht genug. Die Kommission kommt zudem zum Schluss, Blocher habe schon früher in die Unabhängigkeit des Bundesanwalts eingegriffen. Im Jahr 2004 hatte der Justizminister nämlich Roschacher in einem bestimmten Fall verboten, die Medien zu informieren. Doch dazu wäre Bundesrat Blocher nicht befugt gewesen.
Die GPK hat am Abend auch erste Fakten zu einem angeblichen Geheimplan zur Absetzung Roschachers vorgelegt. Über dieses Komplott wurde schon vor Tagen in den Medien berichtet. Und zwar sollen daran Journalisten, Politiker und Behörden beteiligt gewesen sein. Was wirklich dahinter steckt, das will die Geschäftsprüfungskommission nun auch noch untersuchen. Patrick Wülser.
Der Bericht über die Umstände der Absetzung des ehemaligen Bundesanwaltes war noch nicht fertig, als die Geschäftsprüfungskommission im Fall Roschacher mit neuen, brisanten Dokumenten konfrontiert wurde. Subkommissionspräsidentin Lucretia Meyer-Schatz erläuterte gestern Abend im Bundeshaus, um was für Dokumente es sich dabei handelt.
Bei diesen Dokumenten, die für die GPK von Bedeutung sind, handelt es sich wahrscheinlich um einen Zeitplan zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbehandlung der Absetzung des Bundesanwaltes.
Gefunden wurden die Dokumente beim Schweizer Bankier Oskar Hollenweger, gegen den seit 4 Jahren ein Verfahren wegen Geldwäscherei läuft. Unter den Dokumenten gäbe es einen Zeitplan, der mit den realen Ereignissen rund um die Absetzung von Bundesanwalt Roschacher übereinstimmen würden.
Auf dem Zeitplan erscheinen Namen von Journalisten, die bestimmte Aufgaben zu erfüllen hatten und deren erschienenen Publikationen man mit den Aufträgen klar identifizieren kann. Weiter gibt es Namen von Nationalräten mit Aufgaben, deren Erfüllung teilweise in öffentlich zugänglichen Quellen ersichtlich ist.
Die Dokumente würden den Eindruck einer generalstabsmäßigen Planung vermitteln und würden neben Zeitangaben auch diverse bekannte Namenskürzel enthalten, darunter auch das Kürzel CB. Wer diese Dokumente geschrieben hat, ob sie tatsächlich Grundlage eines Komplotts oder Teil einer wirren Aktion des Schweizer Bankiers sind, werde die Subkommission der GPK nun abklären. Protest löste die gestrige Pressekonferenz bei den SVP-Mitgliedern der Subkommission aus. Beispielsweise die erwähnte Nennung des Kürzels CB sei ein tendenziöser Angriff auf Christoph Blocher, findet SVP-Nationalrat Toni Brunner.
Bevor man eine Untersuchung durchgeführt hat von Dokumenten, die bei einem Banker in Deutschland sichergestellt wurden, davon zu reden, dass da eine große staatspolitische Relevanz dahinter sei. Das ist eine Wertung, die zum jetzigen Zeitpunkt unzulässig ist.
Fest steht, dass die Dokumente laut der Bundesanwaltschaft echt sind. Wer sie verfasst hat und wann, muss tatsächlich erst einmal untersucht werden. Ergebnisse und Namen werden erst weit nach den eidgenössischen Wahlen vorliegen. Bis dahin gibt es also viel Raum für Spekulationen, Indiskretionen und Wahlkampfpropaganda.
Patrick Wülser. In der Nacht ist der italienische Star-Tenor Luciano Pavarotti, 71-jährig, in seiner Heimatstadt Modena gestorben. Dies teilt sein Management heute Morgen mit. 1961 hatte Pavarotti am Opernhaus der norditalienischen Stadt Reggio Emilia debütiert. Bereits ein Jahr später feierte er erste Erfolge im Ausland, unter anderem in New York, Hamburg, Wien und Zürich. Gabriela Käggi blickt zurück auf das Leben und Schaffen von Luciano Pavarotti.
Die Namen, die man ihm gab, waren zahlreich und nicht immer nur schmeichelhaft. Aber Luciano Pavarotti, Bava oder Big P, hatte als einer der drei Tenöre die schönste und charaktervollste Stimme. Lange bevor der große Medienrummel um und mit ihm losging, bevor er sich mit Liebes- und Steuerskandalen lächerlich machte und bevor er in Fußballstadien auftrat, immer mit dem Frottetuch um den Hals, war sein samtener Tenor unverkennbar, biegsam und schmelzend und keiner wusste Donizetti, Bellini und Verdi so zu singen wie er. Mühelos schmetterte der junge Pavarotti 9-mal ein hohes C in einer Arie. Die Metropolitan Opera New York tobte und er war ein Star. Nach einem unschönen Bühnenabgang, wo er in Abwesenheit ausgebuht wurde, und nach einer Krebsoperation und Therapie hörte man jüngst, der 72-Jährige plane ein Bühnencomeback. Das ist uns nun allen erspart geblieben.
Una furtiva lagrima war das aus der Oper L'Elisir d'Amore von Gaetano Donizetti, interpretiert von Luciano Pavarotti, der vergangene Nacht verstorben ist. Die Zahl der registrierten Arbeitslosen in der Schweiz ist im August aus saisonalen Gründen leicht angestiegen. Die Meldungen hat nun Andrea Just.
In den Arbeitsämtern wurden gut 100.000 Personen als arbeitslos registriert. Die Arbeitslosenquote ist von 2,5% im Juli auf 2,6% gestiegen. Es ist normal, dass im August aufgrund der zahlreichen Schulabgänge die Zahl der Arbeitslosen zunimmt. Vor einem Jahr zum Beispiel war die Arbeitslosenquote mit 3,1% weit höher als der aktuelle Wert. Die Kirchgemeinde Röschenz muss sich nicht von ihrem Pfarrer Franz Sabo trennen. Dies hat das Kantonsgericht Basel-Land entschieden und eine Beschwerde der Laufenthaler Kirchgemeinde gutgeheißen. Das Verfahren sei formell nicht richtig verlaufen. Bischof Koch habe Pfarrer Sabo das rechtliche Gehör nicht gewährt und die Absetzung nicht begründet. Sabo hält mit Unterstützung der Kirchgemeinde Röschenz Gottesdienste ab, obwohl ihm Bischof Koch den seelsorgerischen Auftrag entzogen hat. Ob der Fall ans Bundesgericht geht, ist noch offen. In Nicaragua ist die Zahl der Todesopfer durch den Wirbelsturm Felix auf mindestens 38 gestiegen. Mehr als 80 würden noch vermisst, teilt die Regierung in Managua mit. Etwa 9000 Wohnhäuser seien an der Karibikküste zerstört worden, sagte Präsident Ortega bei einem Besuch im Katastrophengebiet. Nun ist der Sturm zu einem Tropensturm herabgestuft worden. In Honduras sorgt er nur noch für heftige Regenfälle. In Russland werden rassistisch motivierte Übergriffe immer häufiger. Deren Zahl hat sich in den ersten 8 Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahr beinahe verdoppelt. Gegen 40 Menschen wurden getötet und über 300 verletzt, teilte eine Nichtregierungsorganisation mit. Die russische Polizei sei tatenlos und die Regierung feindlich gegenüber muslimischen Einwanderern aus den ehemaligen Sowjetrepubliken. Diese seien auf der Suche nach Arbeit in großer Zahl ins Land gekommen.
Es ist 8.10 Uhr, das ist heute Morgen. Wir sind beim Tennis. Roger Federer steht im Halbfinale des US Open in New York. Er gewann sein Viertelfinalspiel gegen den Amerikaner Andy Roddick in 3 Sätzen mit 7:6, 7:6 und 6:2. Das Spiel war eine Neuauflage des US Open-Finals vom vergangenen Jahr. Roger Federer äußerte sich nach dem Spiel über die Atmosphäre in der Tennis-Arena von Flushing Meadows.
Lässig gesehen, aber eben, es ist ein bisschen, ganz ehrlich, ein bisschen doch ruhig gesehen, oder? Überraschend ruhig für meinen Geschmack. Vielleicht haben viele schon gedacht, also, wahrscheinlich eh nicht gewöhnt, und wo natürlich noch der erste Satz dann nicht verloren hat, haben die Leute mit der Zeit sich das Gefühl bekommen, heute lange wahrscheinlich wirklich nicht, oder? Für mich ist es natürlich noch optimal gesehen, und ich kann natürlich von dem profitieren.
Am Samstag trifft Federer nun auf Nikolai Davidenko aus Russland, der den Deutschen Tommy Haas bezwang. Und hier sind die Börsendaten von Reuters.
In New York schloss der Dow Jones Index bei 13.305 Punkten, minus 1,1%. In Tokio steht der Nikkei Index unverändert bei 16.166 Punkten. Der Dollar wird zu einem Franken 20,56 gehandelt, der Euro zu einem Franken 64,50 bzw. zu einem Dollar 36,44.
Das Wetter heute. Ganz im Osten ist es am Vormittag noch bewölkt, sonst ist es vorübergehend sonnig, bevor es am Nachmittag im Norden wieder zunehmend bewölkt wird. Die Temperatur im Norden 17, im Süden mit Nordföhn 24 Grad. Das war heute Morgen am Donnerstag. Kerstin Lenz verantwortete die Sendungen. Am Mikrofon Daniel Knoll.